Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Katrin Wilhelm. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin des Spezialfahrzeugherstellers Binz aus Ilmenau. Diese Firma hat gerade Schlagzeilen damit gemacht, dass das MAN-Werk in Plauen samt Belegschaft übernommen wurde. Damit hat sich die Mitarbeiterzahl um die Hälfte erhöht. Also eine Erfolgsgeschichte aus Thüringen, die wir erzählen. Und sie berichtet unter anderem darüber, wie die Firmenübernahme während einer Corona-Pandemie abgelaufen ist. Und ganz spannend, warum gerade der Bedarf an Rettungswagen, Sonderfahrzeugen oder auch Gefangenentransporter steigt. Viel Spaß.
Sie kommen ja aus Karl-Marx-Stadt. Immer an eine Anekdote erinnern aus meiner Vergangenheit. Ich habe früher mal Radsport gemacht. Und wir waren in Chemnitz, Karl-Marx-Stadt, auf der Suche nach dem Start, also Startzielbereich, und haben das nicht gleich gefunden und hielten dann an in der Stadt, machten die Scheibe runter und fragten nach einer gewissen Straße. Und da sagte uns dann einer, hier Nunner und ein Nüschel links. So, da stand man da. Was ist der Nüschel? Sie wissen das natürlich sofort.
Ich weiß ganz genau, wo es lang ging, hinten beim Schwimmbad an.
Die alte Karl-Marx-Büste wurde, der Kopf wurde nur Nüschel genannt. Ja, sowas muss man dann natürlich wissen.
Wenn ich auch an den Nüschel denke und die Demonstration, sowohl die Mai-Demonstration, später auch die November-Demonstration, werde ich einen grammatikalischen Besonderheit nie vergessen, weil wir waren dann fertig mit der Flaniermeile neben dem Karl-Marx-Kopf, neben dem Nüschel. Und dann schrie einer ins Mikrofon, das Kreuzungsbereich bitte freimachen. Das Kreuzungsbereich bitte freimachen. Ich kriege die Gänsehaut und denke, klingt das schräg, aber ich habe dann gelernt, er hatte recht. Also die Variante, das Bereich gibt es in der Tat.
Warum sechseln Sie eigentlich nicht?
Oh, das kann ich wunderbar. Ich kann es fließend. Insbesondere mit einem Glas Wein in Familie sowieso. Wenn ich mit zu Hause telefoniere, na klar, ich bin in Karl-Marx-Stadt groß geworden, geboren, groß geworden. Aber das hat ein bisschen was mit dem Fernsehen zu tun. Ich habe parallel zum Studium die Drehscheibe Chemnitz mit moderieren dürfen. Und so wurden wir trainiert, zu sagen, bitte, wir versuchen es Hochdeutsch. Und wenn das mal nicht ganz klappte, worüber ich überhaupt nicht traurig bin, kamen Anrufe in der Redaktion. Also die Frau Wilhelm, die hat heute wieder gesächselt, es war unerträglich. So, und dann habe ich mich natürlich der Kritik angenommen und habe versucht, das zu vermeiden. Nein, aber das gehört zu mir deckungsgleich. Ich spreche angelsächsisch und sächsisch, selbstverständlich.
Ist das ein Vorteil, auch in Ihrer Position, in Ihrer sehr gehobenen Stellung, die Sie ja auch haben in dem Unternehmen, wenn Sie mit Geschäftspartnern sprechen?
Also mein Mann ist Sauerländer. Und kennt mich natürlich in allen Lebenslagen, weiß, wenn ich auftaue, wenn ich mit der Familie spreche, dann bin ich im breitesten Sächsisch, im Chemnitzer Sächsisch. Ich kann auch sehr genau die Unterschiede zwischen Leipzig, Döbeln, Dresden, Erzgebirge, Vogtland jetzt, das höre ich schon. Das ist dem ehemaligen Westdeutschen natürlich nicht gegeben, aber ist das ein Vorteil? Ich finde es erstmal nicht schlecht, nicht gleich präsent zu sein und alles offen zu legen. Manchmal ist das in der Tat richtig. Ich lege fest, wenn ich verortet werde und wo ich verortet werden möchte.
Sie haben einen großen Schritt jetzt getan. Während der Corona-Pandemie, könnte man auch sagen, war das sicherlich eine große Herausforderung, eine Unternehmensübernahme zu machen. Sie mussten expandieren, weil Sie neue Aufträge zum Glück bekommen haben. Wie hat sich so eine Übernahme während einer Krise dargestellt? Gibt es da Unterschiede?
Das hatte offen gesprochen gar nichts mit der Krise zu tun, der Pandemie, sondern mit der Übernahme damals der Geschäftsanteile der Binz, Binz Ambulanz und Umwelttechnik in Ilmenau, waren wir ganz klar auf dem Fokus zu wachsen. Die Mannschaft damals, gebeutelt über eine ziemlich bewegte Historie, ist ja überall nachzulesen, war geschrumpft. Es war eine kleine Mannschaft noch von damals 130 Mitarbeitern mit einem sehr reduzierten Umsatz, sage ich mal vorsichtig, und einem noch geringeren fast Auftragsbestand. Und es war klar, eigentlich ist das eine Frage der Sanierung. Und was die Jahre folgte, da nehme ich mich völlig zurück, sondern stelle eher das Team in den Vordergrund, nämlich die Gesamtmannschaft. Und die ist ja mit 130 Mitarbeitern sehr klein gewesen. Was dann folgte, war wirklich ein unglaublicher Aufbauakt. Jetzt könnte man sagen, es ist uns in den Schoß gefallen, weil natürlich auch die Wirtschaft oder der Markt natürlich entsprechende Anbieter suchte. Nein, das war es überhaupt nicht, weil wir haben uns in diesen Zeiten bewegt, wo auch ein Dieselgate eine Rolle spielte. Das heißt, Automobilindustrie natürlich unter einem sehr negativen Fokus stand und wir das völlig ungerechtfertigt eigentlich mittragen mussten. Das heißt, wir mussten also den Kunden und Finanzierer überzeugen, wir sind Sonderfahrzeugbauer, wir sind Spezialisten. Wenn Sie so wollen, kitzeln wir aus dem Automobil noch die höchste Effizienz für den Kunden heraus. Jetzt weniger im Thema der Leistung, was den Motor betrifft, sondern eher in der Anwendung. Was ist der höchste Nutzen für den Kunden? Wo können wir unterstützen? Und wir sind vornehmlich im Rettungsbereich, also bin es dort vor Ort, wo eigentlich Krisensituationen sind, ob das nun im Ambulanzbereich ist, was natürlich aktuell noch im Namen stand, aber nur ein Feld von vieren ist, was wir bearbeiten. Auf der anderen Seite der Feuerwehrbereich, wo wir vornehmlich, aber weniger mit dem Wasser und der Drehleiter unterwegs, sondern eigentlich in den Einsatzleitwagen in allen Größen. Also wir sind die fahrenden Konferenzsäle, Einsatzleitzentralen vor Ort im Katastrophenfall. Und ein weiterer Bereich sind die Serienfahrzeuge für die Behörden, wo Bund, Länder, Gemeinde, Kommunen unsere Kunden sind. Große Flotten für Toll Collect beispielsweise oder für das THW. Und ein weiterer Bereich, nämlich der vierte, ist der, man sagt zwar militärische Bereich, aber eigentlich ist es der Sanitätsbereich der mobilen Medizintechnik für den Defense-Bereich, also sprich für das Militär, Bundeswehr bis hin zur NATO. Das sind so vier Bereiche, die wir bearbeitet haben. Und wenn ich und die Mannschaft heute zurückgucken auf die letzten Jahre seit Übernahme, reiben wir uns schon ein bisschen die Augen. Weil vor Übernahme des Standortes in Plauen waren wir jetzt ruhig, aber konsequent gewachsen auf 230 Mitarbeiter, die aktuell in Ilmenau arbeiten. Und deren Fertigung, unsere Fertigung, aus allen Nähten platzt. Das führt dazu, dass wir den ein oder anderen Auftrag gar nicht anbieten, weil wir genau wissen, wir können die Kapazitäten nicht bereitstellen. Das geht nicht. Das ist indiskutabel. Das klingt nach einem Luxusproblem, dass der ein oder andere sich vielleicht wünschen würde, dass man sich die Aufträge, das geht aber nicht. Der Kunde merkt sich das.
Und man öffnet den Markt, oder?
Richtig. Und deswegen war von Anfang an mit dem Wachstum, was wir da vorgelegt haben, die klare Ausrichtung darauf, wir müssen wachsen. Wir müssen nicht nur im Produkt, in der Technologie tiefer wachsen, sondern wir müssen auch Schwungmasse, ich nenne es immer Schwungmasse, generieren, sodass wir auch eine gewisse Marktmacht erreichen und nicht so schnell vom Tisch gefegt werden können. Und das haben wir, glaube ich, sehr stark in den letzten 5 Jahren alleine Thüringen auf die Bühne gebracht. Wir sind fast jedes Jahr um mehr als 25% im Umsatz gewachsen. Das ist toll, das muss aber erstmal gestemmt werden. Und das Team läuft wirklich am Anschlag. Hm. Und wenn Sie heute durch die Fertigung in Thüringen gehen, sage ich immer, es fällt kein Nagel mehr zu Boden. Die Hallen sind brechend voll, die Parkplätze sind brechend voll, die Autos stehen vor Ort und müssen verarbeitet werden. Die Kunden sind in der Leitung, wann? Hm. Es kann nicht schnell genug gehen. Und da kommt in der Tat das Thema, was Sie sagten, mit einer Krisensituation, einer Pandemie natürlich auch noch mit dazu. Es werden mehr Fahrzeuge gebraucht, ganz richtig. So, und vor diesem Hintergrund haben wir seit Jahren den Sonderfahrzeugmarkt im Blick, schauen uns die anderen Wettbewerber an, sprechen mit ihnen ganz gezielt, schauen, wo sind Kooperationen möglich, wo ist eine sinnvolle strategische Verstärkung möglich und nötig. So, und so kamen viele Projekte auf den Tisch, die jetzt nicht bekannt geworden sind, sondern wo wir einfach unsere Arbeit gemacht haben, die wir strategisch analysiert haben, wo könnte es Sinn machen, sich dort zu verstärken. Am Ende kam ein Projekt, das MAN Plauen hieß, auf den Tisch. Das haben wir relativ still erstmal in den gröberen Ansätzen für uns überprüft. Ist das sinnvoll? Macht es Sinn? Kann es für uns ergänzend sein? Und das Ergebnis war relativ schnell, relativ klar. Das ist ein sehr alter, historischer Standort mit einer sehr beeindruckenden Historie. Sind de facto auch ein Jahr älter, wenn Sie so wollen, als die Binzer-Historie. Passt wie die Faust aufs Auge, weil unglaubliche, sehr tolle, sehr moderne Fertigungshallen und was aber noch viel wichtiger ist, und das wäre ich gar nicht müde zu betonen, Sie brauchen das engagierte Team. Heutzutage können Sie Immobilien erwerben, links, rechts, oben, unten, das ist gar nicht der Punkt. Wichtig ist, wo kriegst du die Spezialisten her? Und Sonderfahrzeugbau ist so speziell, dass wir ganz klar sagen, wenn wir heute einen ausgebildeten Mechatroniker oder Kfz-Elektroniker anheuern, einen Projektmanager, brauchen wir mindestens ein Jahr, um ihn auf unsere Belange zu trainieren.
Das waren, weil die dort keine Sonderfahrzeuge gemacht haben im Plauen?
Doch, haben sie. Das sind Sonderfahrzeugbauer. Ja. Okay. Das sind aber Vollblut-Sonderfahrzeugbauer. Und das merkst du mit jeder Sekunde. Nicht ohne Grund haben die verbliebene Mannschaft viele Angebote auch ausgeschlagen, zu Wettbewerbern zu gehen, wo man weiß, man arbeitet am Band.
Warum, und es ist warum sind die in Schieflage gekommen, wenn der Markt doch eigentlich ganz gut ist und vielleicht auch krisensicher?
Ach, wissen Sie, wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr lange mit dem Konzern verhandelt und da treffen zwei Kulturen aufeinander. Und das sage ich völlig wertfrei. Auf der einen Seite haben wir den Mittelständler, das sind wir, kleiner Mittelständler. Wie gesagt, 220 Mitarbeiter, ich meine, das ist einer unter ganz, ganz vielen. Und auf der anderen Seite haben wir den Großkonzern, der gesteuert sein will, der eine ganz andere infrastrukturelle Tiefe aufweist, wo viel an Controlling, Steuerung, Zwischenentscheidungsebenen die Prozesse natürlich verlangsamt. Ich habe mir in den Verhandlungen die Augen gewischt und habe es manchmal nicht wahrhaben wollen. Auf der anderen Seite haben die sich sicherlich auch über uns gewundert und gesagt, meine Güte, vielleicht doch ein bisschen hemdsärmlich. Ja, es gibt da Unterschiede und ich halte mich auch völlig zurück. Das kann ich gar nicht einschätzen, warum dieses Werk oder dieser Standort nun realisierte oder nicht realisierte, wie im Ergebnis zu sehen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe jetzt. Fakt ist, wir haben ein tolles Werk übernommen, aber noch viel interessanter sind die Mitarbeiter, die jetzt Neubinzer geworden sind und nach 4 Wochen, und heute sind es fast 4 Wochen, dass wir sagen können, die Binz Automotive Sachsen ist am Start, haben wir eine Mannschaft, eine Kernmannschaft gewonnen, die sehr motiviert und sehr interessiert an den Binz-Produkten durchstarten will. Ich sage ganz bewusst, die schauen mit den Hufen. Nach Wochen, Monaten der Unsicherheit ist man hier ganz engagiert dabei und will nur eins, man will wieder arbeiten. Und man will wieder zufrieden sein mit dem, was man abends geschafft hat, nach Hause gehen können, sicherlich erschöpft sein, ja. Aber das Tagwerk zumindest mit einem gewissen Stolz beendet zu haben, ja. Und das spürt man, das bricht aus jeder Pore, gerade im Blauen. Und das werden wir auch erfüllen müssen. Das erste Mal ist gestern, freue ich mich unglaublich, der erste Lohnlauf, so wie besprochen und versprochen, in der Binz Automotive Sachsen online gestellt, so dass man jetzt auch auf dem Lohnzettel sieht, man ist Binzer.
Ja, das ist alles Identifikation. Ne?
Absolut, absolut.
Sie haben eben gesagt, in der Krise, also vielleicht nochmal zurückzukommen auf die Frage eingangs, so eine Unternehmensübernahme während einer Pandemie, Krise, eine Situation, die wir so vorher ja alle noch nicht erlebt haben und nicht kann. Ist so eine Unternehmensübernahme, spielt sich da irgendwas anderes ab? Also, weiß ich, wahrscheinlich gibt es mehr Videokonferenzen, vielleicht ist die Kommunikation ein bisschen gestörter als sonst.
In der Tat natürlich, aber das trifft uns in allen Lebensbereichen so. Es verhandelt sich deutlich schlechter mit Maske vorm Gesicht, absolut. Man sieht das Gegenüber schlechter, man kann es schlecht einschätzen. Wir haben sehr viel Videokonferenzen geführt.
Man braucht kein Pokerface.
Richtig, manchmal muss man es aber. Nein, Quatsch. Aber natürlich, Kommunikation spielt sich über einen gesamten Körper ab. Man liest viel im Augen, im Gesicht. Und ich bin ein zutiefst, also eher physischer Mensch. Aus mir bricht es heraus. Wenn ich verhandle, spürt man das auch. Da bin ich eher weniger ruhig oder zurückhaltend. Ja, das überrascht vielleicht. Aber das ist schon anders gewesen, ja. Man spricht weniger mit den Mitarbeitern. Normalerweise, wenn man sich die Kernpunkte eines Vertrages eigentlich sich geeinigt hat, brechen sofort die Dämme und die Arbeitsabteilungen treffen sich von zwei unterschiedlichen Standorten, arbeiten Strategien gemeinsam. Das war in diesem Falle natürlich nur limitiert möglich. Das machen wir aber jetzt, das holen wir nach. Ja, das Medium Video ist natürlich jetzt ein stärkeres als früher. Das ist nicht immer nur zum Nachteil. Aber da sind wir wieder am Mittelstand. Mittelstand funktioniert persönlich. Anders ist das fast nicht möglich. Und du bastelst auch kein Auto zu Hause. Das ist schlicht. Also Homeoffice. Also im Sonderfahrzeugbau mag für die Projektsteuerung gehen, vielleicht auch für Materialbeschaffung. Aber Logistik und Produktion müssen natürlich vor Ort stattfinden. Aber auch da haben Sie wieder den Mittelstand. Der Vorteil ist enorm. Hier gibt es Teams, die sich untereinander abstimmen, wo man Arbeitszeiten den persönlichen Belangen auch anpassen kann innerhalb der Teams. Hier muss ein Kind in den Kindergarten gebracht werden, in die Notbetreuung. Deswegen komme ich etwas später, dafür bleibe ich etwas länger. Oder ein Team entflechtet sich, das eine vormittags, das andere eher nachmittags. Und da sind sie deutlich flexibler im Mittelstand logischerweise. Und auch in Eichen, Eigenregie. Das heißt, wenn also die Zusammenarbeit mit einem starken und guten Betriebsrat vorhanden ist, wo man sich auf Augenhöhe trifft und eigentlich eine Absprache trifft und das ohne Probleme und äußere Einflussnahmen funktioniert.
Sie haben ja nur ein bisschen Erfahrung, auch durch Ihre beratenden Tätigkeiten in anderen Firmen. Gibt es so eine kritische Grenze an Mitarbeitern, wo das dann eben nicht mehr funktioniert, wo das dann doch strukturierter vielleicht, sage ich jetzt mal, oder dogmatischer ablaufen muss, wo das, der Zuruf dann nicht mehr funktioniert?
Wir arbeiten noch dran, wir testen die kritische Grenze aus. Ich sage Ihnen, wir haben sie noch nicht. Alles gut, wir können noch wachsen. Jetzt, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Wir haben jetzt eine Riesenaufgabe vor uns und das müssen wir erstmal ruhig, zurückhaltend und ohne größere, ich sag mal, Verlautbarung nach draußen einfach unsere Hausaufgaben machen. Und das läuft, sage ich Ihnen. Der Austausch, die Telefone brummen, leider brummen natürlich auch die Firmenfahrzeuge nach hinten und her. Die Wege von Plauen nach Ilmenau sind mittlerweile gut befahren. Aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal ganz still unsere Hausaufgaben, bauen auf, bringen die neuen Produkte in die Serienfertigung nach Plauen. Arbeiten die alten MAN-Aufträge ruhig und qualifiziert ab. Das ist der Hauptaufgabe. Und dann schauen wir weiter.
Wie Sie das vorhin geschildert haben, müssten Sie sich ja in Ilmenau eigentlich auch vergrößern, wenn da kein Nagel mehr zu Boden fallen
kann. Richtig, haben wir auch gemacht. Es gibt ein ganz klares Bekenntnis zum Standort Thüringen. Fakt ist, und das habe ich nie anders gesagt, ohne BINS Ilmenau kein BINS Plauen. Das haben im Kern die Mitarbeiter in Ilmenau erarbeitet. Das sind die Thüringer. Die Thüringer haben.
Gab es da Ängste in Ilmenau, dass man sich vom Standort verabschiedet?
Nein, ich denke, nein. Also an mich sind keine herangetragen worden. Allerdings habe ich auch ganz proaktiv, und das ist die gesamte Führungsspitze, die das genauso trägt und auch kommuniziert. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum sollten wir das? Mag sein, dass die Hallen in Thüringen nicht ganz so schön sind wie aktuell die in Plauen. Aber Fakt ist, das, was wir an Aufträgen geholt haben, das, was die Firma BINS aktuell an Produkten aufmacht, ist in Thüringen erarbeitet worden. Und darauf sind wir stolz. Und das muss man uns erstmal nachmachen. Fakt ist, BINS Ilmenau ist eine ehemalige Tochter eines baden-württembergischen Standortes. BINS wurde mal in Baden-Württemberg gegründet, im Lorch. Die ehemalige Mutter in Baden-Württemberg gibt es nicht. Die Tochter hat überlebt. Und darauf sind wir stolz, absolut. Und wenn es jetzt, ich sag mal, die ehemalige Tochter, die BINS Automotive sozusagen, jetzt in der Lage ist und die Kraft hat und die Kapazitäten, sich auszudehnen, auszuweiten, die eine Mammutaufgabe der Integration eines neuen Standortes sich, ich sag mal, nach Hause holen kann, dann ist das eine Sache, wo man wirklich zutiefst stolz drauf sein kann. Und ich merke es auch nach Übernahme und den ersten Headlines und die Thüringer sind stolz, die Ilmenauer sind stolz. Und sie wissen es auch.
Alle stolz drauf, wenn sich ein Unternehmen gut entwickelt, natürlich.
Ja, gute Nachrichten verkaufen sich immer besser, das ist richtig. Aber wir haben allerdings auch ein Zeichen gesetzt, was gar nicht so vielleicht bekannt geworden ist. In den letzten 5 Jahren übernommen wurde eine Halle. Wir haben eine zweite relativ schnell, ein Werk 2 mit einer hochmodernen Interieurfertigung uns investiert in eine Tischlerei. Möbeltischlerei. Dann gibt es ein weiteres Werk, was wir jetzt dazu genommen haben, in 500 Meter Luftlinie. Da laufen Servicearbeiten ab und wir haben jetzt gerade eben erst im März, also vor Unterschrift des Vertrages mit der MAN, haben wir die Unterschrift unter einem Kauf einer Halle, ich sag mal über die Straße drüben, getätigt, wo wir ganz eindeutig auch noch also mal Kapazitäten uns in Ilmenau zugelegt haben. Also ganz im Gegenteil. Das Zeichen ist ganz klar, der Muttersitz in Ilmenau.
Sie haben vorhin gesagt, in Krisen braucht man, oder in dieser Krise braucht man mehr Fahrzeuge. Da hätte ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht. Warum, in welchem Bereich braucht man jetzt Corona-bedingt mehr Fahrzeuge?
Sie merken im Sonderfahrzeugbau Veränderungen in der gesellschaftlichen Darstellung. Beispielsweise, es ist jetzt gar kein ganz großes Geschäft von uns, aber wir sehen die steigenden Zahlen von beispielsweise Gefängnistransportern. Das heißt, es gibt mehr Polizeieinsätze bei Demonstrationen, bei Sportveranstaltungen, Sportevents. Und so merken sie, das sind gar nicht große Zuwächse, aber sie merken, es verändert sich was am Markt. Sie merken in Krisenzeiten, jetzt gerade in diesen gesundheitlichen Krisenzeiten, dass die Krankenhäuser an ihre Limits kommen. Das spüren wir auch natürlich die mobilen Einsätze. Täglich verunfallen RTWs, also Rettungstransportwagen. Und die Krankenhäuser fragen nach. Wir können gar nicht so schnell produzieren. Das betrifft aber nicht nur uns, das betrifft den gesamten Markt. Und insofern steigt die Nachfrage natürlich, ob das jetzt nun pandemiebedingt ist oder nicht. Fakt ist, der Betreuungsaufwand für eine Bevölkerung, die täglich älter wird, steigt, selbstverständlich.
Diese Korrelationen, die sind immer ganz spannend. Ist natürlich ein ganz, ganz plumpes oder plattes Ursache-Wirkung-Prinzip. Worüber man so gar nicht nachdenkt, aber absolut logisch.
Ja, denken Sie an die Bundeswehr. Es gab Zeiten, in denen es viel politisch opportuner war, anderweitig zu investieren. Will das auch nicht bewerten. Investitionen in Bildung und Kultur genauso relevant, ohne Frage. Aber wir kriegen jetzt natürlich immer mehr, wird deutlich, wie wir diesen Teil, etwas sträflich behandelt haben über die vergangenen Jahre. Es ist ja in jeder Nachricht zu hören, wie die Grundausstattung der Kameraden und Kameradinnen aktuell sich darstellt. Und selbstverständlich sind wir da auch mit vorn dran, versuchen Lösungen zu finden und Projekte aufzubauen. Selbstverständlich. Und das spüren wir immer mehr, dass hier auch Bedarfe entstehen und gesehen werden.
Arbeiten Sie auch in sensiblen Bereichen dann, also so Geheimhaltungsprojekte oder so?
Ach, wissen Sie, immer dann, wenn es um menschliche Gesundheit geht, um Katastrophenschutz oder Krisen, Szenarien, muss das nicht unbedingt an die große Glocke, ist richtig. Fakt ist...
Ich wollte das jetzt auch gar nicht im Detail wissen, sonst wäre es nicht
geheim. Nein.
Aber das hat jetzt einfach so danach auch geklungen.
Wissen Sie, geheim ist gar nicht das Thema, selbstverständlich. Wenn unser Kunde uns zur Geheimhaltung verpflichtet, dann tun wir das selbstverständlich. Das ist aber jetzt gar nicht so großartig und vordergründig. Da geht es manchmal um Patente, selbstverständlich. Bestimmte Projekte, die noch nicht großartig in der Presse erscheinen sollen, das ist normales Business, wie in anderen Bereichen auch.
Ja. Wie lange muss ich denn, wenn ich jetzt einen RTW bestelle, warten? Weil Sie gesagt haben,
Sie möchten einen.
Wir kommen gar nicht hinterher.
Das ist wirklich unterschiedlich. Da kann ich Ihnen noch nicht mal eine direkte, klare Antwort geben, weil es unterschiedlich nach der Ausstattung selbstverständlich ist. Sondern die Frage ist, was möchten Sie in diesem RTW alles involviert haben? Wie möchte der ausgestattet werden? Können wir auf bereits produzierte Produkte und ich sag mal, die durchentwickelt sind, fertig entwickelt sind, wo wir bereits Vorläufer haben, zurückgreifen? Oder muss die Mannschaft sich hinsetzen, weil sie ganz besondere Wünsche haben und hier noch ein Kosmetikspiegel oder das ist jetzt sehr, ich sag mal, vereinfacht dargestellt. Aber wir arbeiten an ganz anderen Projekten an, wo wir mobile Einheiten zum Beispiel mit einem mobilen MRT ausstatten. Auch in Zusammenarbeit mit dem Land Thüringen beispielsweise. So, und das, Sie können sich vorstellen, dass sich da die Lieferzeit von 3 Monaten bis zu 1,5 Jahren ziehen kann.
Mobiles MRT, ist das dann, Sie haben es ja viel gesagt, auch älter werdende Bevölkerung, auch Menschen, die eben nicht mobil mehr sind, dass dieses Gerät dann hinkommt? Oder
ist es ja auch? Nein, es geht da auch um Effizienzen. Wie schnell ist man am Patienten? Sie wissen, das gibt, es ist, denke ich, immer mehr, Gott sei Dank, in der Bevölkerung durchgedrungen, dass im Fall eines Schlaganfalls die Zeit ganz relevant ist, bis der Patient, bis dem Patient entsprechend geholfen werden kann. Das heißt also, diese Zeit zum Patienten ist von äußerster Relevanz. Und insofern haben wir bereits schon mobile Stroke-Units auch in Bewegung gebracht, die einfach in weniger dicht besiedelten, also weniger Kommunen, Gemeinden, Ländern unterwegs sind und auf die Art und Weise schneller am Patienten sind, als der Patient vielleicht im nächstgelegenen Klinikum 50, 70 Kilometer weiter. Das ist die Idee dahinter. Wie schnell bringe ich Medizintechnik effizient an den Patienten? Darum geht es.
Sie hatten es gesagt, von der Ausstattung abhängig. Ich kann mir vorstellen, in dem Bereich gibt es ja auch jedes Jahr was Neues. Also die Digitalisierung schreitet ja in diesem Bereich voran. Wahnsinnig schnell. Wir sehen, was medizintechnisch alles möglich ist. Da hat sich das Berufsbild wahrscheinlich in den letzten Jahren auch nochmal ziemlich verändert. Könnte ich mir vorstellen, also dass sie mehr Spezialisten brauchen.
Da haben Sie völlig recht. Das ist auch das, was ich vorhin erwähnte, zu sagen, ehe man dann die BINS-DNA hat als Neuankömmling, das dauert schon eine Weile, bis man auf die Spezifika trainiert ist. Wenn Sie überlegen, was sich da in den vergangenen Jahren, Monaten und Jahren in der Tat getan hat, das genau ist die Aufgabe eines Sonderfahrzeugbauers. Eigentlich müssen wir vordenken und Lösungen präsentieren. Lösungen, die der Kunde, stellen Sie vor, ein Krankenhaus auf der anderen Seite ist in der Beschaffung, die haben ganz andere Probleme im Tagesgeschäft nachzudenken. Die freuen sich über jeden Hinweis oder eine neue Lösungsfindung, wenn wir Vorschläge unterbreiten. Oder die kommen mit Ideen und sagen, könnt ihr vielleicht doch nicht, ist vielleicht zu kompliziert. Nein, sagen wir, geben Sie uns eine Sekunde, wir denken drüber nach und kommen mit einem Lösungsvorschlag um die Ecke. Und so halten Sie auch, ich sag mal, Firmen am Leben. Das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Es geht nicht darum, simple Serien zu verkaufen. Das können viele andere auch. Ein Unternehmen in diesen Zeiten, in diesen hochtechnisierten Zeiten, erfolgreich am Markt zu stabilisieren, hat ganz viel damit zu tun, die Technologietiefe der Produkte immer weiter zu forcieren. Weil dann sind sie irgendwann mal nicht mehr wegdenkbar. Und da müssen wir wieder hin. Es gibt ganz viele, wenn Sie heute mit den Kameraden oder Kameradinnen der Bundeswehr sprechen, die können sich noch an die BINS-Produkte, die vor 30 oder 40 Jahren ausgeliefert worden, erinnern. Wenn ich habe Kontakt in Plauen zum dortigen Klinikum und der ehemalige Chefarzt hat uns auch kontaktiert, ist auf der einen Seite Reservist gewesen, Oberstarzt und auf der anderen Seite auch Chefarzt. Und er sagt, Mensch, ich kann mich noch dran erinnern, ich freue mich, das waren die ersten, ich habe eigentlich viele BINS-Produkte schon gefahren und selbst mit betreut. Ich hoffe, er ist mir jetzt nicht kram, wenn ich das erwähne. Aber das freut uns natürlich. Und Sie merken es auch, die Truppe nimmt es anders wahr. Wenn wir über Autobahn fahren, sobald ein Blaulicht oben drauf ist, guckst du natürlich, wer ist es? Hoffentlich ist einer von uns. Und fährst dann mit einem breiten Grinsen, wenn du unten drunter das BINS siehst. Und krummelst ein wenig, wenn es von einem anderen ist.
Haben Sie da Entwickler bei sich auch? Also sind Sie auch an Software dran, an Lösungen? Also ich könnte mir, jetzt sehr laienhaft gesprochen, es sind ja unheimlich viele Geräte jetzt mittlerweile verbaut in so einem Wagen. Und die muss man ja auch bedienen über Oberflächen und so weiter. Dass man da über spezielle Interfaces das dann steuert.
Selbstverständlich. Das müssen wir sogar machen. In dem Moment, wo wir diese Gerätschaften angefragt haben, wir sind ja nicht die Hersteller der, ich sag mal, der Medizintechnik in dem Sinne, sondern die kaufen wir mit Partnern, von Partnern zu. Aber wir arbeiten mit den Partnern natürlich auch an der Optimierung des Einbaus und der, der Inbetriebnahme, selbstverständlich.
Mhm. Spielt die Uni Ilmenau bei Ihnen noch,
oder? Ja. Wir haben, das freut einen auch. Wissen Sie, je mehr wir etablierter wieder am Markt sind, je mehr man uns auch die Stabilität und die Technologieaffinität wieder zutraut, desto mehr, wir spüren das sofort an den Bewerbungen. Und das macht natürlich stolz, wenn die Ilmenauer bei uns vorbeikommen, die früher, und an die Jahrgänge erinnern wir uns auch noch, samt und sonders von den ganz Großen, ob es ein Siemens und ist, ich sag mal, die ganze Jahrgänge sozusagen abgeworben haben, die Anfragen, die Bewerbung von den Studenten werden nicht nur, aber das bezieht sich ja nicht nur auf Ilmenau, sondern wir merken es jetzt auch weiter. Die Anfragen kommen von viel weiter her. Wir haben internationale Studenten, die bei uns ihre Arbeit schreiben. Und damit Bereiche, Projekte.
In welchem Fachbereich ist das dann?
Betrifft alle. Alle Firmenbereiche, wenn Sie wollen, alle Produktbereiche. Mhm. Aber natürlich geht es da in Entwicklungen, natürlich in speziellen Projekten, die wir da weiterentwickeln. Wir hatten allerdings auch schon administrative Projekte, wo es dann um Projektsteuerung ging, wo Arbeiten daran liefen.
In dem Bereich kann man ja sicherlich jetzt nicht von. Ich wollte gerade fragen. Was ist das abgefahrenste Auto, was Sie da je produziert haben? Aber im Prinzip geht es ja immer um das Retten von Menschenleben oder andere Dinge. Aber gibt es was ganz Besonderes, was Sie mal gebaut haben, worüber Sie auch sprechen dürfen?
Also alles das, was wir ausgeliefert haben, über das sprechen wir. Und dann, es ist auch
nicht erklären, wie ein Schließsystem in einem Gefangenentransporter zum Beispiel funktioniert? Oder?
Nö, ich kann Ihnen nur eins sagen. Also klaustrophobisch darfst du da drin nicht sein. Allerdings ist das jetzt, wie gesagt, auch gar kein großes Thema bei uns. Mhm. Es fällt nur halt auf. Aber es sind die Projekte, die lange bei uns laufen. Wo die Idee geboren wird bei uns, wo eine Truppe sich zusammensetzt, ein Team, ein Projektteam und entwickelt, Ideen entwickelt, dann Partner findet, dann einen Kunde gefunden wird oder auch nicht und wir das Baby sozusagen lange betreuen. Von der Geburt, ich sag mal, und dann bis zum Schulanfang und das irgendwann mal in diese Welt entlassen. Und je länger natürlich uns ein Projekt begleitet, umso mehr ist auch die Affinität der Truppe, der Mannschaft zu diesem Produkt. Und wenn so ein Produkt dann den Hof verlässt, stehen meistens viele am Tor. Insofern kannst du eins gar nicht gewichten über die vielen Jahre. Aber beispielsweise, also was sehr lange bei uns in der Halle stand, weil es hochspezifisch war, wir haben gerade eben einen ELW3, Anfang des Jahres, einen Einsatzleitwagen für Kuwait vom Hof fahren lassen müssen, haben dazu auch ein herrliches Video gedreht. Dann versteht man erstmal die Komplexität. Ich bin Kauffrau, wenn betreue ich das Ganze strategisch, aber ob Sie es glauben oder nicht, also in das Ding habe ich mich auch verliebt. Es ist irre. Gibt es auf unserer Homepage zu sehen, wir haben es über Facebook veröffentlicht. Also dieser 3-Minuten-Clip ist der Wahnsinn. Dann kapiert man erstmal, was Sonderfahrzeugbau ist, was man aus einem Fahrzeug alles holen kann. Unglaublich. Was, begeisternd.
Was war das für die Basis, also das Auto? Was
war das? Das sind Trucks, die wir einfach kaufen.
Ein Roma-Truck.
Genau, also völlig frei, ob es nun MAN oder Mercedes, wir sind da also, ja.
Wir wollen ja jetzt hier keine Werbung machen.
Richtig, ja, Sie triggern mich doch in die Richtung, wenn Sie es genau wissen wollen. Nein, wo wir dann auf einer Truckbasis das wirklich, das meinte ich am Anfang mit, wir kitzern alles genau. Mögliche aus diesem Fahrzeug raus. Wir adaptieren das wirklich für den Kundenwunsch. Der Kunde erzählt uns seine Vorstellung. Wir erklären ihm, was machbar ist und was nicht. Oder wir erklären ihm, was vielleicht darüber hinaus sogar noch machbar ist. Und das macht ja den Charme im Sonderfahrzeugbau aus. Und unser Entwicklerteam hat Unglaubliches geleistet in den letzten 5 Jahren und freue mich dann immer auch ganz besonders, dass es eine gemischte Truppe ist. Da haben wir also Ingenieurinnen und Ingenieure dabei. Mhm. Richtig.
Wie sieht's aus mit dem Gendern bei Ihnen?
Was meinen Sie?
Ingenieurinnen und Ingenieure?
Ehrlich gesagt, es gibt eine Geschäftsführerin, ja, das ist richtig. Ansonsten haben wir Kolleginnen und Kollegen. Wir haben Ingenieurinnen und Ingenieure, ja. Ansonsten leben wir ein ganz normales Leben.
Es gibt ja jetzt überall Fahrt auf die Diskussion. Wir sind ja auch ein großes Unternehmen, das ist natürlich auch interne und externe Kommunikation. Auch bei uns natürlich ganz sensibel Richtung Leser, Rennen und Leser. Ne? Also was macht man mit Sprache? Verändert das Gendern die Sprache?
Ich glaube, das ist bei Ihnen noch ein größeres Thema, logischerweise, weil Sie sind ja per se, per DNA ein Sprachrohr. Und insofern müssen Sie da deutlich sensitiver mit umgehen, das mag sein. Uns trifft es in dem Falle nicht so, weil, und da muss ich Ihnen auf unsere Eingangsdiskussion der Herkunft, in dem Falle sind wir Ostdeutsche, sagen, ich bin so aufgewachsen. Meine Mutter ist Ingenieurin. Meine Großmutter hat in der Datenverarbeitung gearbeitet. Das war für mich nie eine Frage. Ich habe das nicht zu hinterfragen. Es gab immer Ingenieurinnen und Ingenieure. Selbstverständlich. Aber Sie haben natürlich recht. Man wird, wenn man drauf mit der Nase drauf gestoßen wird, gibt es natürlich Dinge, wo man hinterfragt und denkt, stimmt eigentlich. Da ist man eher unsensibler gewesen, haben Sie recht. Mhm. Zum Beispiel, als ich eine Geschäftsführung übernommen habe, als ich einen Preis bekommen habe, als ich in dem Falle in der Geschäftsführung stehe ich nun mal vorne dran für das Team. Aber eigentlich stehe ich da in einer langen Reihe von Teammitgliedern. Aber in dem Falle machte sich natürlich an einem Gesicht dann fest, hat man mich gefragt, in der Tat, wie ich das mit Familie vereinbare. Ich glaube nicht, dass es die anderen Geschäftsführer schon gefragt wurden, wie sie denn das mit der Schule und dem Homeschooling über die Bühne bringen. Das ist richtig. Und da kommst du schon ins Nachdenken. Aber ich sag mir, mein Credo ist einfach weitermachen, arbeiten, Frauen an meine Seite, Männer an meine Seite und vorleben. Ich denke, es ist ein wirkliches Vorleben, was da hilft und was da vielleicht die eine oder andere Übertreibung, die wir aktuell sehen,
in der öffentlichen Debatte
wieder nivelliert, ja, auf ein Normalmaß. Fakt ist, wir bewegen uns nach vorn. Das ist auch die richtige Richtung. Ich bin absolut dafür, die Gesellschaft da zu öffnen. Da haben wir hier aber auch einen ehemaligen Grenzabschnitt sozusagen, der da eine andere Kultur über Jahre gelebt hat. Während auf der anderen Seite es natürlich irgendwo anders war. Und das findet sich jetzt gerade. Manchmal schießen wir übers Ziel hinaus, das ist richtig, in unseren Forderungen und Slashes, die wir dann immer neben M und W und D und was wir nicht alles noch in unsere Stellenbeschreibungen schreiben müssen. Ich bin da ganz zuversichtlich. Da wird die Praxis und die Realität vieles nivellieren und wir werden uns am Ende trotzdem sinnvoll vorwärts entwickelt haben.
Es war gar nicht so emanzipatorisch jetzt gemeint, weil ich denke, dass wir da, ich kann mich da nur anschließen, ich denke auch, dass wir da auf einem guten Weg sind und liberal sind, nur mit der Härte, mit der die Debatte ab und zu geführt wird, also auch diese Gender-Debatte, verschreckt halt am Ende auch viele.
Ich habe jetzt gerade mit Freunden auch mal telefoniert und dann kam das Thema auch auf, die woanders groß geworden sind, ist richtig, in dem Fall in Nordrhein-Westfalen, dass man hinterfragt hat, dass angeblich es schon ganz furchtbar sei, wenn man jemanden fragt, wo kommst du her? Weil er vielleicht eine andere Hautfarbe hat oder man sieht aus einem anderen, vielleicht die Eltern aus einem anderen Bereich der Welt geboren. Und da habe ich nur im Kopf geschüttelt. Für mich heißt die Frage immer, wo kommst du her? Für mich ist das Interesse. Ich bin in der DDR groß geworden. Wenn jemand also von außerhalb kam, war das interessant. Da war das ein neuer Input. Da hat man gelächzt. Das war hochspannend. Sag mal, wo kommst denn du her? Das hatte also nichts negativ Konnotiertes. Und das habe ich eben auch in die Diskussion geworfen. Aus der Sicht hatte man das noch gar nicht gesehen. Ja, für mich ist Fremdsein oder etwas Neues in eine Gemeinschaft, in ein Team bringen, immer mit Vorteil, immer von Vorteil. Weil es spannend ist, weil es die Sache spannend macht.
Mhm. Ja, Menschen sind spannend.
Ne? Richtig. Und je mehr ich von außen lerne oder über eine ganz andere Ethnie, über eine ganz andere Herkunft, das kann auch nur befruchten. Ich wüsste nicht, wo das hinderlich sein sollte. Ganz im Gegenteil. Herzlich willkommen.
Sie haben ja gesagt, Kauffrau, Sie sind in erster Linie Kauffrau. Wie viel Arbeitszeit geht dennoch für, sag mal, Mitarbeiterkontakt, Mitarbeiterpflege drauf?
Bin offen, in den letzten Wochen und Monaten der Verhandlungen waren wir natürlich zurückgezogen, haben in den Verhandlungen gesteckt, waren wenig in der Fertigung. Ja, dann merke ich aber selbst auch schon wieder, ich war lange nicht, ich muss gucken, was geht da ab, wo stehen wir. Aber das ist in der Tat das Aufgabengebiet. Wo sehen wir die Aufgaben in der Führung? Wir sind viel unterwegs, richtig. Eigentlich arbeiten wir viel aus dem Auto heraus. Und dann fehlt das aber wieder. Und dann fühle ich mich auch nicht wohl. Und oder es kommt gemurrt und sagt, dann sind Sie auch mal wieder da. Aber natürlich sind wir präsent, selbstverständlich. Das geht auch gar nicht, wenn Sie jetzt beispielsweise ein neues Werk übernehmen, ist Präsenz unerlässlich. Weil es gibt da tausende Fragen. Und die können Sie gar nicht antizipieren. Jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Mitarbeiter hat ja andere Beweggründe, Fragen zu stellen oder andere Probleme, die einen nachts nicht schlafen lassen. Ob das nur eine Reise, eine Urlaubsplanung ist, ob es eine Gehaltszahlung ist, ob es die künftigen Aufgabenbereiche betrifft, da ist ja jeder unterschiedlich. Und das können Sie sehr schlecht von weit weg besprechen. Und insofern macht es dann Sinn, in der Tat dann auch vor Ort zu sein. Heißt, im Moment fast die ganze Woche in Plauen.
Naja.
Ist so. Ist aber völlig normal.
Das heißt, Sie pendeln dann?
Mhm.
Genau.
Mhm.
Ich überlege gerade, wie ich die Frage formuliere, damit das nicht falsch rüberkommt.
Einfach geradeaus.
Wir haben es vorhin ja gesagt, falsch rüberkommt, ist ja verkehrt. Wie man als Frau in so einer Geschäftsführungsposition, also Geschäftsführung, Gesellschafterin jetzt bei BIMS Automotive, wie man das mit Familie vereinbaren kann.
Mhm.
Das heißt, Ihr Mann übernimmt Aufgaben und Sie teilen sich rein in der Familie? Oder wie haben Sie das dann gelöst?
Sehen Sie, genau das meine ich. Meine Eltern haben beide ihr Leben lang gemeinsam gearbeitet, beide Ingenieure, beide in Karl-Marx-Stadt studiert. Mein Vater ist Thüringer, meine Mutter ist Sächsin. Ich bin der krönende Abschluss. Bei meinen Großeltern war das nie anders. Ja, man hat sich reingeteilt. Das funktioniert gar nicht anders, aber wir arbeiten zusammen, wir sind gemeinsam an den Projekten. Jetzt habe ich es natürlich in dem Sinne gut. Wir haben insgesamt 3 Söhne, wobei der Jüngste 17 ist, bald 18 wird. Sie merken, der Betreuungsaufwand ist da relativ zurückgenommen. Das läuft im Moment anders. Ich denke, da wird sich eher der Betreuungsaufwand in nächster Zeit bei uns erhöhen für die Söhne. In solchen Ausnahmesituationen und eine Akquisition eines neuen Standorts in der Größe, wo wirklich zu 220 Mitarbeitern fast 100 neue Mitarbeiter kommen, ist das eine Krisensituation für zu Hause. Da ist, und das unter Pandemiebedingungen heißt, wenig Kontakt zu den Eltern. Wir leben Familie total. Wir leben eigentlich großen Freundeskreis. Das gehört dazu. Da holt man sich ja auch Kraft. Und auch wieder Inspiration, ohne Frage. Um was die Eltern nicht unbedingt abgesegnet oder gutiert haben, fühlt man sich auch nicht so richtig wohl und dann kommt sie ans Grübeln. Und wenn das nicht da ist, weil man sich nicht besuchen kann, weil die Eltern gesichert werden müssen oder die Älteren und die Freunde, das fehlt massiv. Also das merke ich, da greift es wirklich ein. Da brauche ich auch das Feedback. Das ist für meinen Mann genauso wie für mich und für die gesamte Führungsteam, die ja auch Familien haben, selbstverständlich. Also Wir wohnen an unterschiedlichen Orten, aber es war fast so, zu Vor-Corona-Zeiten waren die Eltern alle 2-3 Wochen da oder wir dort. Also ich sag mal, der Dreh- und Angelpunkt ist bei uns immer noch der Küchentisch oder der Esstisch. So haben wir die ganze Zeit die Familie gelebt und das vermissen wir schon. Also ein Weihnachten nur mit Kindern und Verbindung nach Hause, in dem Falle nach Chemnitz, das ist schon strange. Also Weihnachten hat es mich heftig getroffen, das ist nicht dasselbe. Und das ist, da geht auch jetzt wirklich langsam, ich sag mal, die Kraft ein bisschen zu Ende.
Ja,
das zweite so, Ostern ohne.
Ja, das ist so eine, selbst wenn man alles mitträgt, ne, oder man auch sagt, die Maßnahmen sind berechtigt, vielleicht hat die Politik hier und da viele Entscheidungen getroffen, jetzt im Nachhinein, aber nach der Schlacht ist jeder General,
richtig.
Man muss das erstmal entscheiden.
Richtig.
Aber man ist trotzdem so ein bisschen so leicht müde.
Dafür, ja, ne? Absolut.
Ein bisschen pandemiemüde.
Und es fehlt der Kontakt, also das merke ich deutlich.
Oder wir hatten es mit Kultur.
Richtig, ne? Richtig.
Wie sehr so Veranstaltungen, Socializing, hatten Sie gesagt, findet jetzt beim Einkauf statt. Man macht sich schon schick für den Supermarkt um die Ecke.
Das trifft jetzt uns dadurch, dass wir in der Produktion sind und zu Mitarbeitern natürlich Kontakt haben, weniger. Aber genau weil wir das haben, müssen natürlich die älteren Generationen geschützt werden. Und da ist der Kontakt runtergefahren. Und da merke ich schon, geht die Kraft auch deutlich zu Ende. Aber was viele mal sagen, so dieses, man sitzt unbeschwert mit Freunden oder Familie draußen im Biergarten oder geht um die Ecke zum Italiener, das ist, finde ich, gar nicht. Das fehlt gar nicht so vordergründig. Weil so dieses, wir kochen uns was gemeinsam, wir gehen einkaufen und kochen gemeinsam, das finde ich schön, dass das eine ganz andere Gewichtung wieder gefunden hat. Aber was mir wirklich abgeht, was mir deutlich fehlt, ist dieses Kraftsammeln in der Kultur. Also wir sind Mitglieder im Förderverein der Staatsoper. Dort wieder eine Premierenfeier zu haben, wieder ganz neue Sichtweisen zu sehen und zu hören, das fehlt. Mhm. Da laufe ich gerade wirklich auf Sparflamme und wiederum fehlt dann wieder die Zeit zum Lesen, wenn du über Verträgen und Excel-Charts bist, fallen irgendwann nach Seite 3 im neuen Buch die Augen zu. Oder du merkst, du hast Seiten gelesen und hinterher denkst du, was steht eigentlich drin, wo du dich ertappst, wo also auch wirklich da die Konzentration wäre. Ich brauche Musik, ja, Theater und Musik. Und da sehne ich nichts mehr als die Herdenimmunität herbei.
Vielleicht abschließend, wie blicken
schade.
Sie? Ja, wir haben uns schön, verplappert nicht, aber wir haben uns schön eingegroovt hier.
Grooven. Schade, haben wir ja nicht. Spielen Sie ein Instrument?
Nee.
Okay.
Ich wollte tatsächlich mal auf die Musikschule gehen, als kleiner Junge. Aber das hat nicht geklappt.
Wer hat das verhindert?
Das, die Eltern dann natürlich. Ich glaube, das war aber auch, oder was heißt verhindert, kann man nicht sagen, es hat einfach nicht gepasst. Ich war 9 zur Wende. Jetzt muss ich selbst überlegen. 9 zur Wende, dritte, vierte Klasse. Und dann ging das ja los mit neues Schulsystem, was dann rüberkam. Und ich bin dann, 5. Klasse ging noch nicht aufs Gymnasium, ich glaube 6. Klasse oder so dann aufs Gymnasium gegangen. Da gab es dann noch die POS eine Weile und dann kam der Wechsel. Und das hat sich dann alles irgendwie überschnitten. Es war so schon alles ein bisschen chaotisch und dann hat das irgendwie nie funktioniert. Letztendlich war ich dann auf dem Sportgymnasium.
Was dann wozu führte? Zum Radsport?
Durch den Radsport aufs Sportgymnasium.
Okay.
Also da hat man ja eine Spezialdisziplin.
Das ist an mir vorbeigegangen, obwohl ich bin ja nun körperlich relativ schnell sehr groß geworden. Ich bin 1,82 und war das schon im Alter von 12 Jahren. Und logischerweise, ja, genau, und ich war zur Wende 18, wurde ich durch alle Sportarten durchgetestet. Leichtathletik, das funktionierte bei mir nicht.
Ja, ein richtig starkes Sichtungssystem. Ne?
Also das habe ich an mir gespürt. Rudern musste ich checken, Am Ende ist es bei mir Schwimmen gewesen. Und,
ich habe meine Schwester auch gemacht am Sportgymnasium.
Ich sollte dann auf die DHFK, und da haben aber meine Eltern interveniert. Mhm. Ich glaube, ab der 5. Klasse. Ich erinnere das gar nicht mehr so genau.
Schwimmen, dann gibt es noch ein paar andere Sportarten als Schnelllauf, die fangen als Kunstlauf. Das sind so welche, die mit der 5., also du konntest in der 5. schon als Sportgymnasium gehen. Es gibt andere Sportarten, da kann man erst ab Klasse 7 oder so. Mhm. Aber Schwimmen war eine der ersten. Ja.
Ich weiß.
Ich wollte abschließend fragen, wie Sie den Wirtschaftsstandort Thüringen bewerten und perspektivisch.
Ich hatte es ja gesagt, Thüringen hat schon einen riesen Vorteil, weil es ist ja zur Hälfte meiner, sozusagen. Mein Vater ist Thüringer, ich habe also eine Familie hier gehabt, war als Kind schon viel hier unterwegs und insofern ist mir das auch emotional nah von Anfang an gewesen. Das mag jetzt ein bisschen kindisch klingen, aber es ist de facto so. Wenn wir etwas neu anfangen oder wenn ich etwas neu starte,
gar nicht so auf Benz bezogen, also wie wichtig ist Ihnen der Standort Ilmenau, sondern also Wirtschaftsstandort Thüringen, wie sich Thüringen gerade entwickelt oder...
Gerne. Wäre ich noch hingekommen, aber können wir auch kurz abkürzen, ist völlig in Ordnung. Ich fühle mich hervorragend betreut und aufgehoben. Das fand ich bemerkenswert. Fakt ist, ja, wir haben erstmal unser Ding alleine machen müssen, ruhig und dezent. Sobald wir aber irgendwo angefragt haben um Unterstützung oder etwas Neues mit einem neuen Produkt auf die Wegstrecke gebracht haben, war das Land da. Hat betreut, hat geschaut, hat auch prämiert und das hilft in jeder Beziehung. Natürlich macht das stärker, gibt einem Selbstbewusstsein und ich habe es als sehr wenig bürokratisch empfunden. Und das ist heute Dreh- und Angelpunkt, um eine Wirtschaft auszubauen. Industrie, wir merken es ja nun gerade, wie strukturiert wir in die Corona-Bekämpfung gehen und die Impfstrategie, wie wichtig uns da Strukturen und ich sage jetzt bewusst nicht Bürokratie ist, das habe ich in Thüringen anders erlebt. Das war einfach, das waren schnelle Zugänge, man kriegt schnell Termine, man kriegt sehr schnell, und zwar an oberster Ebene, Wirtschaftsministerium, Landesführung, nehme ich alle ein. Frage, schnelle Antwort. Und das ist relevant, weil nur so kannst du heute in etwa ein bisschen die Geschwindigkeit, die uns der Weltmarkt vorgibt, mithalten. Wir fühlen uns pudelwohl und gut aufgehoben.
Ich habe eine Gegenfrage vergessen. Instrument. Spielen Sie ein Instrument?
Mein Mann ist an der erste Geige. Nein, ich... Was total falsch ist, weil er dirigiert. Nein, ich habe ein bisschen Klampfer, also sprich Gitarre gelernt, aber bei uns wird viel Musik gemacht. Vater und Sohn spielen Klavier. Mama hatte früher auch eine eigene Band, da war der Bruder mit dabei und ja. Also Musik spielt schon eine Rolle, auch als Ventil in jeder Beziehung. Jetzt, wo Sie so fragen, stelle ich fest, kommt gerade auch ziemlich zu kurz, weil Klavier ins Hotel ist schwierig mitzunehmen. Wir sollten in der Tat über eine Gitarre nachdenken.
Vielen Dank, Frau Wilhelm. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch.
Gerne, mir auch.
Über persönliche Dinge, über die Wirtschaft in Thüringen, vor allem über Binz natürlich auch. Und kann nur hoffen, dass die Erfolgsgeschichte so weitergeht.
Drücken Sie uns die Daumen, brauchen wir.
Und dann hören wir uns vielleicht in einiger Zeit wieder und ziehen mal ein Fazit, wie es gelaufen ist im Plauen.
Ach, ich möchte gar nicht so schnell ein Fazit ziehen. Geben Sie uns mal noch ein bisschen. Wir arbeiten dran.
Fazit der Über.
Das gerne, absolut. Sehr gerne, war gerne heute hier. Hat mir auch Spaß gemacht.